Nach einigem Nachdenken spricht Robert wieder und sagt: Mein allerliebster Freund und Bruder, was da deine triftige Widerlegung meiner Anwürfe gegen die Gottheit und ihre aufgestellte Lebensordnung betrifft, so bin ich auch in diesem Punkte mit dir ganz einverstanden. Ich bekenne es laut, dass ich der lieben Gottheit sehr Unrecht getan habe. Vorausgesetzt, dass es wirklich eine Gottheit gibt, als liebevollsten Vater, wie du ihn deine Jünger lehrtest. Darum verlangten sie von dir auch einmal, dass du ihnen deinen Vater hättest zeigen sollen. Und da du solchem Begehren nicht anders genügen konntest, als dich ihnen selbst als Vater darzustellen, so wolltest du wohl nach meinem Dafürhalten damit nichts anderes sagen als: O, ihr jüdischen Dummköpfe, wisst ihr denn nicht, dass es außer dem Menschen nirgends einen Gott gibt? So ihr mich oder auch einen anderen Menschen sehet, so sehet ihr ja, was ihr verlangt. Könnt ihr es denn unmöglich fassen, dass der Vater in uns ist und wir im Vater sind? Oder mit anderen Worten, dass es nirgends einen Gott gibt, außer den im Menschen. Obschon ich dieses kaum anders auffassen kann, so bin ich deswegen dennoch nicht hartnäckig darauf versessen, und ich will gerne irgendeine Gottheit annehmen, so du sie mir erweisen und zeigen kannst. So ich aber einer nirgends als nur in uns seienden Gottheit solche Anwürfe machte, kann ich deine wirklich triftigste Widerlegung auch umso leichter als Wahrheit annehmen, weil sie sich lediglich auf unsere eigenste innere Ordnung bezieht, die erst ganz verstanden sein will, bevor sie sich einer zu seichten kritischen Beurteilung preisgeben kann. Oder mit anderen Worten: Mensch, erkenne dich zuvor ganz. Dann erst beurteile dein Sein und alle die notwendigen Verhältnisse, welche die Bestimmtheit deines Seins mit sich führt. Ich kann dir für diese wahrhaft große Belehrung nur danken, aus allen meinen Kräften. Denn auf meinem überaus nichtigen Boden dürften solche Früchte wohl noch lange nicht zum Vorscheine kommen. Aber trotzdem ich nun diese weisen Beschränkungen der absoluten Freiheit als überaus notwendig und nach der Natur der menschlichen Ordnung zum wahren Leben höchst angemessen finde, so muss ich aber noch immer leider eines offen bekennen. Ich kann die Lehre, dass Gott die purste Liebe ist und man diese Liebe über alles, den Nächsten aber gleich sich selbst, lieben solle, durchaus nicht mit allem vereinigen, was du mir bis jetzt gesagt hast. Und eher schon gar nicht, bis du mich vom Dasein einer wirklichen Gottheit überzeugen wirst. Gott muss zuerst definitiv da sein und seine Natur und sein Wille vollkommen erkannt werden. Dann erst lässt sich von Notwendigkeiten reden. Ist aber Gott nur ein vom blinden Glauben angenommenes, nie aber der reinen Vernunft erweisbares Wesen muss notwendig jede Götterlehre, möchte sie auch noch so metaphysisch oder theosophisch klingen, sich von selbst in ein Nichts auflösen. Ich widerspreche hiermit deiner Belehrung gar nicht, denn ich sehe ihre Realität nur zu klar ein. Aber nur in dem Fall, so es eine Gottheit gibt, die solche Ordnung zur Heranbildung des Menschen, zu einem höheren, freiesten Wesen für nötig gestellt hat. Gibt es aber keine Gottheit, dann brauche ich dir gar nicht zu widersprechen, denn da widerspricht sich die Sache von selbst. In der Beantwortung meiner an dich gerichteten Frage, mit welchem Recht hat mich ein windisch Grätz erschießen lassen, gingst du ganz kurz zu dem Entschuldigungsgrund über, dass es nun nicht an der Zeit sei, darüber viel zu reden, ob solches mit Recht oder Unrecht geschehen sei, denn auch dir sei ein ähnliches Los zuteil geworden, nur mit dem Unterschied, dir für Gott und der Menschen ewiges geistiges Wohl, mir aber für die Welt und ihre vergängliche Glückseligkeit. Und ich soll dir nun kundgeben, was ich aus der vergangenen Zeit für die Ewigkeit mit herübergenommen habe. Freund, ich meine, diese Frage zu beantworten, wird mir eben nicht zu viel Kopfzerbrechen machen. So es doch irgendeine liebevollste Gottheit geben sollte, so lehrt uns die tausende von Jahren alte Erfahrung, dass diese Gottheit den Menschen, wenn sie sie zur Welt in die sogenannte Freiheitsschule schickt, absolut nichts als nur das nackteste, begriffsloseste und somit auch allerdümmste Leben mitgibt. Also ein barstes Nichts bringt der Mensch auf diese elende Welt. Von all den Weltschätzen gehört nichts ihm, da er sie am Ende seines Lebens doch für ewig wieder verlassen muss. Was wohl hätte ich da für die Ewigkeit mit herübernehmen sollen oder können? Außer, ohne mein Verlangen und ohne meinen Willen, mich ganz allein. Nur mit dem geringen Unterschied, dass ich nun in diese Welt als ein denkendes und somit etwas mehr geistig gebildetes Wesen eintrat, während mein Eintritt in die materielle Welt ein höchst unbehilflich elender war. Welchen Eintritt ich aber dennoch dem zweiten in diese unweltliche Welt sehr vorziehen möchte. Denn in der Materiewelt fühlte ich als Säugling nichts, außer etwa einen stummen Hunger oder einen stummen Schmerz. Aber diese beiden Martern waren für mich so gut wie gar nicht da. Denn ich hatte damals ja kein Bewusstsein. Hätte meine arme irdische Mutter mir in dieser Zeit nicht die kärglichste Pflege gegeben, so hätten mich zufolge deiner göttlichen Liebsorge wohl alle Mäuse und Ratten fressen können. Die Gottheit hätte es sicher nicht abgewehrt. Ja, die Gottheit in der Brust meiner Mutter sorgte wohl für mich, aber die große, allmächtige, irgend über allen Sternen, die weiß vielleicht noch diesen Augenblick nichts von einem armen Teufel, von einem Robert Blum, Wenn ich aber dennoch ein miserables Produkt dieser großen Gottheit sein soll, die aus purster Liebe mich so reichlichst ausgestattet in die Prüfungswelt sandte, kann sie nun wohl mehr von mir zurückverlangen, als sie mir auf die Weltreise mitgegeben hat. Ich meine, wo nichts ist, da hört wohl von selbst jedes Recht auf. Oder gibt es hier in der Geisterwelt wohl irgendeine solche Rechtsverfassung, nach der man auch für ein barstes Nichts jemandem zum Schuldner werden kann? Dieses nackte Leben ist nicht mein, da ich mir's nicht gegeben habe. Dieses Leben mit einiger Intelligenz sogar bereichert und mit einem schlechten Rock noch dazu, habe ich wieder hierher gebracht und stelle es mit dem größten Vergnügen dem wieder zurück, der es mir gegeben hat. Aber mit der Bitte, dass ich als der elende Robert für alle Ewigkeit völlig zu sein aufhöre. Denn ich ersehe nun sogar aus deinen weisen Reden, dass dem Leben überhaupt keine glückliche Seite abzugewinnen sein dürfte. Und so ist es ja endlos besser, ewig nicht mehr zu sein, als so elend, wie ich es stets zu sein die größte Ehre hatte. Es ginge mir zur Vollendung meines Glücks nur noch ab, dass du, lieber Freund, zu mir sprächest: Weiche von mir, du Verfluchter, in das ewige Zornfeuer Gottes und brenne dort ewig unter den grässlichsten Qualen. So wäre dadurch dem Leben und seiner Herrlichkeit wahrlich die Krone der urgöttlichen Liebe aufgesetzt. Freund, wenn solch ein unbegreiflich hartes und aller Liebe lediges Urteil auch dein liebevollster Vater dir eingegeben hat, wahrlich, da wäre von seiner endlosen Liebe nicht viel Gutes zu erwarten. Aber ich meine, solch eine grausame Sentenz dürfte kaum je über deine Lippen gekommen sein, sondern wurde höchstwahrscheinlich in späterer Zeit von den liebevollsten Römlingen eingeschoben. Das Warum dürfte nicht schwer zu erraten sein. Rede nun wieder du, denn ich bin mit meiner Antwort zu Ende.